Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge Der Narzisst in der Beziehung. Wie kann man mit ihm leben? Ja, diese Frage ist mir gestellt worden von einer Frau, der bewusst ist, dass sie einen stark narzisstischen Partner hat. Sie weiß das schon recht lange. Wir hatten auch vor einiger Zeit schon mal Kontakt, weil sie mir von seinen Gängen, was Prostitution, Pornografie etc. anbetrifft, sehr viel erzählt hat. Und sie schafft diesen Schritt aus der Beziehung nicht heraus und hat mich jetzt in diesem Sinne gefragt, ob ich nicht einfach einen Podcast mal dazu machen möchte, wie eine Langzeitbeziehung mit einem narzisstischen Partner funktionieren kann, wenn die Verstrickungen zu weit gediehen sind und Trennung keine Option mehr ist. Sie schreibt weiterhin, wenn sein Verhalten sehr grenzwertig wird, gehe ich mittlerweile innerlich in den Trennungsmodus. Ich seile mich einfach hier ab. Diese Grenze wirkt und er benimmt sich dann wieder, aber es nervt, dass diese Radikalität immer wieder nötig ist. Dann sagt sie auch, dass sie das Wort narzisstisch gar nicht so gerne benutzen möchte, weil es ja mittlerweile irgendwie so ein inflationär benutztes Wort ist und dass es trotz alledem ihr wesentlich ist, das in diesem Kontext irgendwie zu erwähnen, weil es eben auf ihn zutrifft. Genau zu diesen Themen möchte ich eine ganz klare Stellung beziehen heute. Und das ist so ein bisschen so, ich sag mal wirklich das, worum wir gucken, weil vielleicht ist es auch ganz gut, erstmal einfach zu schauen. Ich weiß, wie viele mittlerweile über das Wort Narzissmus oder der Narzisst oder sowas, inwiefern viele einfach denken, ja, das ist jetzt so ein inflationär benutzter Begriff. Und ich würde sagen, nicht der Begriff wird inflationär verwendet, sondern, und das ist wirklich eine ganz deutliche Stellungnahme meinerseits, nicht der Begriff Narzissmus oder Narzisst wird inflationär verwendet, sondern es ist wirklich ein Thema, das real inflationär auftritt. So, ja, das Thema des Narzissmus tritt inflationär auf, sonst würde es nicht so sehr ein Thema werden. Für mich ist es keine Modeerscheinung, das Wort zu benutzen, sondern ich glaube eher, dass es ein Stück wie auch unsere Zeitqualität ist, dass das ans Tageslicht kommt. Und es ist tatsächlich ein Thema, was in unserer Gesellschaft oder auch zwischen uns Menschen inflationär auftritt. Und hinzu kommt, dass es zum Glück ja immer mehr so Möglichkeiten gibt über die Medien und so weiter, diese Themen eben auch zu besprechen. Das heißt, sie wirklich sichtbar zu machen, weil wenn man konkret, und das werden wir in dieser Folge ganz explizit tun, wir werden uns ganz genau auch die verschiedenen Mechanismen auch angucken, an echtem Narzissmus hängt ja letztlich Gewalt und Missbrauch hinten dran. Und wenn wir uns jetzt alle darauf ausruhen, dass das Wort vermeintlich inflationär verwendet wird und dass man das besser nicht mehr in den Mund nimmt, dann wird wieder ein Teil der Gewalt und des Missbrauchs, der hinter diesen Fassaden stattfindet, unter den Teppich gekehrt und einfach gesellschaftlich übersehen. Und das ist mir eins der größten Anliegen überhaupt, was diese Folge anbetrifft, dass wir hellhörig und feinfühlig dafür werden, wie viel Missbrauch zwischen uns Menschen eigentlich überhaupt passiert. Und ich mag so ein bisschen natürlich vorwegschieben, hier geht es um eine Frau, die mir geschrieben hat im Kontext zu ihrer Beziehung, sprich ihrem Partner. Das heißt, ich werde natürlich heute in dieser Folge auch genau aus dieser Position heraus berichten. Ebenso, weil mir ja ähnliche Dinge auch schon passiert sind und ich das auch wiederum als Frau erlebt habe, was aber in aller Deutlichkeit nicht heißen soll, dass ich jedem Mann unterstellen will, dass er ein Narzisst ist und dass ich auch nicht jedem Mann unterstelle, dass er gewalttätig ist. Das möchte ich einfach wirklich in aller Deutlichkeit aussprechen. Aber es kommt ja letztlich auch so ein Stück noch dazu, dass es so eine relativ klare Differenzierung gibt. Also wenn wir jetzt so sagen, ja, viele reden so darüber, der Typ ist ein Narzisst oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, es gibt eine klare Differenzierung, was eine wirkliche narzisstische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel erstmal nicht ist. Ja, also nicht ist jemand wirklich krankhaft narzisstisch, wenn es ein Mensch ist, der hier und da einfach so ein bisschen egoistisch ist oder vielleicht jemand, der ab und zu mal ein kleines bisschen überheblich ist, sich selber gerne irgendwie darstellt, was in unserer aktuellen Zeit ja sowieso ganz viel gemacht wird. Also das ist nicht Narzissmus in dem Kontext, okay? Das sind vielleicht, sondern da können ein paar narzisstische Züge drin sein, die aber nicht das Thema umreißen, wenn wir wirklich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen. So. Allerdings sind Menschen, die emotionale, die körperliche, die sexualisierte und auch finanzielle oder soziale Gewalt anwenden und wo andere dann wirklich sichtbare oder unsichtbare Schäden davontragen, das sind in meinem Sprachgebrauch unter anderem, ja, wenn nicht irgendwelche psychopathischen Persönlichkeitsanteile da noch mit drinstecken und wie die ganzen anderen Begriffe eben heißen, das sind unter anderem zum Beispiel Narzissten, ja. Und wichtig würde ich sagen, ist einfach hierbei wirklich, dass die Spuren der Gewalt, also welcher Art auch immer, für andere einfach oft nicht sichtbar oder auch nicht nachvollziehbar ist. Ich habe das eben so ein bisschen, ich habe gesagt, es gibt emotionale Gewalt, es gibt körperliche Gewalt, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt finanzielle Gewalt und es gibt auch soziale Gewalt. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Formen der Gewalt. Das sind die Hauptformen, die es gibt. Und ich sag mal, die körperliche, die wir alle kennen, irgendwie, was weiß ich, blaue Flecken oder Prellungen oder irgendwie sowas, das ist noch der Bereich, der vielleicht mit am sichtbarsten ist, wobei es auch viele körperliche Gewalt ist, die überhaupt nicht sichtbar ist. Aber im ganzen Bereich von sexualisierter Gewalt, finanzieller Gewalt, sozialer Gewalt und so weiter gibt es ganz, ganz viel brutale Sachen, die erstmal für die Öffentlichkeit nicht sichtbar sind. Und die drehen sich alle auch um dieses Thema Narzissmus letztlich, wenn wir wirklich von einer persönlichen Persönlichkeitsstörung sprechen, drehen die sich drumherum. Also ich differenziere hier und ich distanziere mich auch von diesen flotten Sprüchen, die mal eben so jemand sagt, ach, guck mal, das ist wieder so ein Narzisst und sowas, von jemandem, der sich nicht, ich sag mal, auf der psychologischen Ebene wirklich auch damit beschäftigt hat, was das eigentlich in aller Tiefe bedeuten soll. Und ich mag mich heute wirklich um die Gestörtheit, um die destruktiven Spuren mag ich mich kümmern in Bezug auf diese Frage, wie man denn mit einem Narzissten, der seine Frau betrügt und der sie belügt und so weiter und so fort, wie man denn mit solch einer Person zusammenleben kann. Darum soll es heute gehen und deswegen mag ich ganz gerne als erstes einfach auch mal drauf schauen. Ich habe das lange Zeit auch überhaupt gar nicht gewusst. Was sind denn das für verschiedene Formen der Gewalt, die es so gibt? Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass man das wirklich als Gewalt bezeichnet. So, beispielsweise emotionale Gewalt, hat man mal irgendwo gehört, was das wirklich bedeuten kann. Das durfte ich in meinem Leben dann einfach auch kennenlernen. Zum Beispiel ist ich gehe mit dir einfach mal ein paar Punkte durch, was das Thema emotionale Gewalt anbetrifft. Ein ganz wesentliches Thema ist zum Beispiel zu schweigen. Ja, da werde ich mal vielleicht einfach direkt ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil das auch etwas ist, was ich sehr zu spüren gekriegt habe. Und ich sag mal, die Auswirkungen, die emotionalen Auswirkungen, die das machen kann in einem, die kann jemand, der das nie erlebt hat von einer nahestehenden Person, kann das nicht nachvollziehen. Man könnte jetzt schnell sagen, ach, so ein bisschen schweigen, lass den doch mal seine Runde maulen oder so, das geht wieder vorbei. Nein, das ist eine andere Form von Schweigen, die mit einer tiefen Bestrafung zu tun hat und diese tiefe Bestrafung funktioniert auf der emotionalen Ebene. Das heißt, es passiert etwas in der Psyche dessen, der mit Schweigen bestraft wird. So, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Auseinandersetzung haben zwischen zwei Partnern und einer sagt, mitten im Streit, wenn man einfach merkt, man braucht irgendwie ein bisschen Luft zum Atmen und braucht ein bisschen Raum irgendwie und sagt dann einfach, du, ich gehe mal 2 Stunden raus, ich bin in 2 Stunden circa wieder da, dann können wir uns das Ganze wieder anschauen, ich brauche gerade echt ein bisschen Luft zum Atmen. Das ist nicht das, was ich mit Schweigen meine. Mit Schweigen meine ich wirklich, wenn jemand einfach wirklich zumacht und emotional nicht mehr erreichbar ist und dem anderen wirklich auch das Gefühl gibt, von überhaupt nicht zu wissen, woran er ist, ob das jetzt eine halbe Stunde geht, ob das 6 Stunden geht, ob das 2 Tage oder eine Woche geht. Und bei manchen geht das tatsächlich auch viele Stunden oder manchmal Tage. Habe ich alles auch erlebt. Und das ist grausam. Also es gibt wirklich, wenn man diese Form des Schweigens erlebt, das kann einen brechen. Das ist grausam. Und ich würde immer als Außenstehender, wenn du das selber nie erlebt hast, vorsichtig mit jedem Urteil sein, irgendwie darüber zu lächeln oder irgendwie das als harmloser hinzustellen, als es ist. Aber das ist eine sehr, sehr sehr deutliche Form von emotionaler Gewalt. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Formen, wo ich einfach noch ein paar Punkte gerne mit dir ansprechen möchte, weil ich weiß, dass immer noch zu wenig drüber gesprochen wird und dass immer noch viel zu wenig Menschen Bescheid wissen, so wie ich es lange Zeit auch nicht gewusst habe. Und nochmal, emotionale Gewalt ist nicht sichtbar, meistens für das Umfeld. Und emotionale Gewalt kann Menschen zerstören. So, wir waren beim Thema Schweigen stehen geblieben. Es gibt also wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob ich meinen Partner, meine Partnerin informiere, dass ich irgendwie einfach mal 2 Stunden in den Wald gehen möchte oder zum Sport oder vielleicht auch mal, es brauche übers Wochenende mal irgendwo, keine Ahnung, in ein Hotel zu gehen, aber dass ich im Kontakt bleibe, dass ich erreichbar bin, dass ich in irgendeiner Form, wenn ein Notfall ist, erreichbar bin, dass ich klare Regeln setze, klare Grenzen setze, wann ich wieder erreichbar sein werde und damit den Kontakt aufrechterhalte oder einfach irgendwo im Nirvana verschwinde, für den anderen einfach überhaupt gar nicht erreichbar bin, das ist ein riesengroßer Unterschied, ja. So, neben dem Schweigen gibt es auch das, was viele drumherum oft nicht mitkriegen, weil es meistens auch unbemerkt passiert, was zu emotionaler Gewalt gehört, das sind zum Beispiel verachtende Bemerkungen, also nicht einmal ein blödes Wort, sondern die werden gezielt eingesetzt, immer wieder, und zwar so, dass meistens andere das nicht mitkriegen. Und wenn andere das mitkriegen, wirkt das auch ein bisschen harmlos, aber die Person, die getroffen worden ist, bei der sitzt das und bewirkt etwas. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Abwertungen. Ja, also man kann sehr offensichtlich in der Öffentlichkeit von seinem Partner auf den Thron gesetzt werden, aber in den eigenen 4 Wänden aufs Tiefste abgewertet werden. Und einmal ist das nicht schlimm, aber also ich sag mal, abgesehen davon, dass es einfach nicht sein darf, aber wenn das eben über eine lange Zeit, und wir sprechen ja hier von einer Frau, die, wie hat sie geschrieben, jetzt mittlerweile seit 40 Jahren mit diesem Partner einfach auch eine enge Verbindung hat, also Ehe hat, können diese Dinge einfach etwas zutiefst zerstören in einem Menschen, Abwertungen. Ja, Eifersucht, wenn sich ein Partner irgendwo, keine Ahnung, hübsch anzieht, irgendwie in die Stadt geht, einen schönen Nachmittag hat, irgendwo einen Tee trinken geht oder so und die andere Person die ganze Zeit irgendwo eifersüchtig ist und versucht, das schlecht zu machen und wen hast du jetzt schon wieder aufgegabelt und wen möchtest du heute aufreißen oder irgendwie ständig kontrolliert. Also diese Form der Eifersucht gehört auch zur emotionalen Gewalt. Habe ich auch lange nicht gewusst, durfte ich auch lernen. Und weil ich jetzt gerade auch schon von Kontrolle gesprochen habe, natürlich, jede Form von Kontrolle ist emotionale Gewalt, ebenso wie das Thema, jemanden hämisch auszulachen, jemanden zu beschämen, kleine, fiese oder auch stärkere Demütigungen, das ganze Thema einschüchtern, ja, jemanden einzuschüchtern ist emotionale Gewalt, Isolation. Also jemandem auch, da kommen wir bei der sozialen Gewalt noch drauf, was Isolation ist, aber einfach zu schauen, dass jemand möglichst wenig Freunde hat, wenig seine Familie noch sieht und so weiter, das ist mit Isolation gemeint und es funktioniert unter bestimmten Bedingungen, da muss man gar nicht dumm für sein, funktioniert das ziemlich gut. ebenso wie das Thema Gewaltandrohung, Manipulation, Erpressung, Schuldzuweisung und so weiter und so fort. Das sind alles wesentliche Aspekte der emotionalen Gewalt. Und ich kann es immer nur wieder sagen, ich hoffe, dass wenn du das hier hörst, ich weiß, dass es nur eine kurze Podcast-Folge ist, aber ich hoffe, dass du es ein bisschen wie zu dir nehmen kannst. Wenn ich von emotionaler Gewalt spreche, meine ich echte Gewalt. Ich meine nicht irgendwelche flotten Sprüche oder so. Weil nochmal, emotionale Gewalt ist nicht sichtbar für andere und emotionale Gewalt kann Menschen zerstören. Kommen wir zur körperlichen Gewalt. Da existiert ja leider immer noch so dieses Bild, körperliche Gewalt ist alles, was mit Schlägen zu tun hat. Ich würde sagen, nein, definitiv nicht. Das ist nur ein ganz winziger Aspekt, um den es aber meistens gar nicht geht. Also zum Beispiel, wenn sich jemand dir in den Weg stellt und dich nicht vorbeilässt, dann ist das körperliche Gewalt. Wenn dich jemand schubst, wenn dich jemand an die Wand knallt, ist das körperliche Gewalt. Wenn dich jemand mit seinem Körper irgendwo hindrängt, dann ist das körperliche Gewalt. Wenn jemand, und das findet man in dem Bereich Narzissmus tatsächlich sehr stark, aggressives Autofahren, immer so Auto zu fahren, dass der andere Angst hat, ist das körperliche Gewalt. Thema Anschreien ist, glaube ich, irgendwo klar, dass das körperliche Gewalt ist. Also wenn jemand wirklich aggressiv angeschrien wird, das ist körperliche Gewalt. Wenn jemand mit dem Rücken zur Wand gedrängt wird oder wenn man jemanden vor sich hat, der aggressiv auf einen zugeht, ist das Gewalt. Und ich sag mal, über die Punkte, dass jemand gestoßen wird, getreten wird, Schläge abbekommt, gewürgt wird etc., da müssen wir nicht drüber reden, dass das zur körperlichen Gewalt dazugehört, ebenso wie wenn jemand an den Haaren gezogen wird, wenn jemand irgendwo dem anderen Verbrennungen oder Verätzungen zufügt und so weiter. Das sind, würde ich sagen, tatsächlich die Dinge, wo wir alle erstmal nicken würden. Aber es gibt natürlich wirklich so auch Dinge, die gar nicht bewusst sind. Also jemanden nicht aus dem Zimmer zu lassen, ja, und sich ihm in den Weg zu stellen zum Beispiel oder bedrohend auf jemanden zuzugehen, dass das schon zu körperlicher Gewalt dazugehört, habe ich selber auch lange Zeit nicht gewusst. So, das zählt alles zum Thema körperliche Gewalt. Und wir sprechen hier immer noch im Kontext dieser Frage, wie man mit einer wirklich stark narzisstischen Person ein gutes Leben zusammenführen kann. Ich hatte eben schon mal das Thema soziale Gewalt angesprochen. Da fiel der Begriff Isolation. Das heißt zum Beispiel, gehen wir jetzt mal von dieser Mann-Frau-Geschichte aus, wenn der Partner der Frau immer die Freunde schlecht redet und immer irgendwie sagt, ach, das sind doch alles komische Leute, mit denen du dich da triffst und ach, die ist doch dumm, was willst du von der oder so. Das lässt man sich einmal sagen, das lässt man sich zweimal sagen und irgendwann, wenn man immer Sprüche einsammelt, wenn man seine Freunde getroffen hat oder womöglich noch bestraft wird dafür, dann merkt man irgendwann, dass man seine Freunde weniger trifft. Das ist zum Beispiel Isolation, ja. Isolation gehört zu sozialer Gewalt und ebenso gehört zu der sozialen Gewalt auch Mobbing oder jemand vor anderen Leuten schlecht zu machen, den Kontakt zur eigenen Familie zu verhindern. Ich hatte das gerade schon mal gesagt, Kontrolle und Verbot, auch überhaupt von jeglichen Kontakten. In der Mann-Frau-Beziehung natürlich auch, wenn Männer der Frau verbieten, einen eigenen Beruf, also Geld zu verdienen, einen eigenen Beruf zu haben. Wenn jemand in der Partnerschaft die Betreuung der Kinder verweigert, ist das auch soziale Gewalt. Wenn man jemanden einsperrt oder wenn geplante Treffen, zum Beispiel mit Freunden, mit der Familie, wenn die einfach boykottiert werden. Oder wenn du Besuch bekommst und der Narzisst stört die ganze Zeit dieses Treffen, verbreitet eine schlechte Laune oder macht irgendwie Lärm, ist das auch soziale Gewalt? Wenn er behauptet, dass ein guter Freund von dir schlecht über dich geredet hätte, wobei das gar nicht stimmt, gehört das auch zur sozialen Gewalt. Das ist einfach mal kurz und knackig ein kleiner Ausschnitt, dass wir einfach ein Gefühl dafür kriegen, wie groß das Feld von Gewalt insgesamt ist. So. Und es gibt zwei Punkte, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe. Das eine ist die finanzielle Gewalt, das andere ist die sexualisierte Gewalt. Zur finanziellen Gewalt gehört zum Beispiel einfach sowas wie finanzielle Kontrolle. Ja? Das heißt, dem anderen irgendwo den Zugriff aufs Konto zu verweigern oder EC-Karten wegzunehmen. Wenn beispielsweise, und das gibt es heutzutage leider immer noch viel zu viel, wenn die Frau irgendwie ständig um Geld bitten muss, um Haushaltsgeld oder dass sie sich ein bisschen Kleidung kaufen kann und der Mann einfach immer nur sukzessive ein kleines bisschen was rausrückt und bei der nächsten Kleinigkeit muss die Frau wieder betteln um Geld. Das ist finanzielle Gewalt. Ein erzwungener Ehevertrag ist finanzielle Gewalt. Ich habe das eben schon gesagt, auch kein eigenes Geld verdienen dürfen, ebenso wie das Entziehen vielleicht von Kindergeld oder von Unterhalt gehört alles zu finanzieller Gewalt. Kein eigenes Konto haben dürfen oder das Nicht-Einhalten von finanziellen Absprachen oder wenn der eine plötzlich einfach irgendwie gemeinsame Mittel ausgibt, ohne die Kenntnis von der Partnerin zum Beispiel. Kontrolle des eigenen Gehaltes oder das Wegnehmen des eigenen Gehaltes und so weiter und so fort, ist alles, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ist alles Gewalt. Und kommen wir zu dem letzten ganz wesentlichen Punkt, der sich in diesen Konstellationen von Beziehung dann eben auch abspielen kann. Und nochmal, ich weiß, dass wir heute über das Thema Narzissmus und so weiter, wie kann man gut mit einem Narzissten zusammenleben, sprechen. Und ich weiß, dass all diese Formen der Gewalt, die ich hier anspreche, natürlich auch andere Persönlichkeiten betreffen kann. Ich mag das gar nicht irgendwie pauschalisieren. Es ist mir einfach an der Stelle nur wichtig, diese Dinge anzusprechen, weil, ich sag das nochmal, viel zu wenig bekannt ist, welche Formen der Gewalt es zwischen uns Menschen und leider bis heute immer noch zwischen Mann und Frau in Beziehung gibt. Vielleicht, um das auch nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen, jede dritte Frau erfährt mindestens einmal in ihrem Leben partnerschaftliche Gewalt. Jede dritte, nicht jede zehnte oder jede hundertste, jede dritte. Mindestens einmal und einmal ist meistens wenig, weil einmal, also erstmal ist einmal schon einmal zu viel und meistens bleibt es nicht bei einem Mal. Und was mit partnerschaftlicher Gewalt gemeint ist, da bin ich gerade dabei, die Punkte alle aufzuzählen. Das zählt alles dazu. So. Und dann kommen wir noch zum Thema sexualisierte Gewalt. Und sexualisierte Gewalt hat natürlich sehr, sehr stark wirklich mit Kontrolle und mit Machtausübung zu tun. Und das fängt an bei aufdringlichen Blicken. Wenn jede kleine Bemerkung sexualisiert ist, jede Bemerkung, irgendwelche sexuellen Anspielungen sind, ist das sexualisierte Gewalt. Ebenso wie herabwürdigende Kommentare, ja, die eine Frau von einem Mann in dem Kontext zum Beispiel bekommt. Permanente, unangenehme sexuelle Anspielungen sind sexualisierte Gewalt. Nicht gewollte Berührungen, definitiv und ohne Frage. Also wenn man ständig zwischen die Beine gefasst kriegt oder irgendwie anderweitig angefasst oder berührt wird oder an einem rumgezuppelt oder rumgespielt wird, was man nicht möchte, ist das sexualisierte Gewalt. Ebenso wie Nachrichten mit sexuellem Inhalt, sexuelle Nötigung, über Vergewaltigung müssen wir nicht sprechen. Doch, müssen wir doch. Lass mich kurz was sagen. Weil Vergewaltigung nicht das ist, was wir alle im Kopf haben. Die Frau geht abends durch eine dunkle Straße, hat einen Rock an und von irgendwo aus dem Dunkeln kommt plötzlich ein fremder Mann und zieht sie in die Büsche. Das ist eher selten. Wir sprechen ja hier von Partnerschaft und in Partnerschaften finden die meisten Vergewaltigungen statt, weil Vergewaltigung eben auch ist, wenn eine Frau beim Sex mitmacht, nur um des Friedens willen, weil sie weiß, dass sie sonst wieder irgendwelche Bemerkungen abbekommt, dass sie unter Druck gesetzt wird, dass sie angeschrien wird, dass ihr gedroht wird. Das tun ja leider auch viele. Wenn du nicht deine ehelichen Pflichten erfüllst, musst du dich nicht wundern, wenn ich zu einer Prostituierten oder zu einer anderen gehe. Ja? Und wenn unter diesen Bedingungen Sex stattfindet, ist das eine Vergewaltigung. Habe ich auch lange nicht gewusst. ist aber in aller Deutlichkeit jetzt ausgesprochen und ist de facto so. So. Dann natürlich jede Form, wo es direkte oder indirekte Androhung gibt. Was passiert, wenn der Täter nicht den Sex bekommt, den er einfordert? Auch das ist letztlich sexualisierte Gewalt. Und damit hätten wir die Punkte, die ich gerne ansprechen wollte, die zwischen uns Menschen leider immer noch viel zu viel passieren, einmal in Kürze alle angesprochen. Ich hoffe einfach, dass dein Bild, dein Blick darauf, wie viele Möglichkeiten es von Gewalt gibt, ein bisschen vollständiger dadurch wird, und möchte jetzt einfach auf dieses Thema von der Frau zurückkommen, die schon seit vielen Jahren dabei zuschaut, mehr oder weniger, also eigentlich gar nicht weniger, sondern mehr, wie ihr Mann notorisch zu Prostituierten geht und als fast 60-Jähriger immer noch fast jeden Tag auf Teenporn unterwegs ist und sich entsprechende Pornos anschaut, weil auch beides in diesem Kontext ist sowas wie Fremdgehen und hat auch einen gewissen Gewaltgeschmack, weil man mit diesen Handlungen ja auch etwas bewirkt. So. Also man kann jetzt schnell hingehen und sagen, ja, wenn sie damit einverstanden ist, dass er das macht, jein. Es gibt einfach diese traumagebundenen Beziehungen, in denen man vielleicht ahnt oder weiß, dass etwas nicht ganz in Ordnung läuft und aus denen man nicht rauskommt, unter denen man auf der einen Ebene wahnsinnig leidet und vor allen Dingen die Seele und die Gesundheit extrem leidet und auf der anderen Seite einfach den Weg da nicht hinausfindet. Und in dem Kontext würde ich diese Handlungen, die diese narzisstische Person vornimmt, auch unter der Überschrift Gewalt einordnen. Und was ich an dieser Stelle einfach sagen möchte, meine ganz persönliche Erfahrung, ich bin jetzt hier gefragt worden, wie kann man mit einem narzisstischen Partner irgendwo eine halbwegs gut funktionierende Beziehung führen? Also wie geht das? Wie geht eine Langzeitbeziehung mit einem narzisstischen Partner, wenn die Verstrickungen zu groß sind und Trennung keine wirkliche Option ist? Ich würde im Kontext der ganzen Krassheit, die hinter den einzelnen Dynamiken dahinter steht, die in solchen über so lange Zeit schon existierenden krassen Mustern, die zwischen euch herrschen, würde ich sagen, und ich weiß, dass du das jetzt nicht gerne hörst, aber ich würde es einfach so sagen, wie ich das erlebe, weil du entschuldigst Gewalt und letztlich sagst du auch auf einer Ebene, in dem du nämlich bleibst, sagst du ja zu Gewalt und du sagst auch ja zu Missbrauch. Du sagst ja zu Lügen und so weiter und so fort. Und ich sag mal so, ich war ja selber auch viel zu lange sehr naiv und habe geglaubt, irgendwie, so irgendwann wird alles gut. Also ich spreche jetzt von mir selber, weil ich ja ähnliche Sachen auch schon erlebt habe. Und ich habe immer so dieses, so ein bisschen den Größenwahn eines naiven Kindes vielleicht in mir gehabt. Keine Ahnung, dass ich immer gedacht habe, irgendwann wird alles gut und ich muss nur lang genug aushalten. Und dann kann man das auch irgendwie hinkriegen. Und wenn ich mein Bestes gebe und ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe und immer mein Bestes geben werde, mein Bestes wird irgendwann ausreichen dafür, dass es irgendwie in Ordnung kommt oder sowas. So, also irgendwann kommt der andere vielleicht auch noch irgendwie zur Vernunft und irgendwie werden wir das hinkriegen oder sowas. Ich würde sagen, du zerstörst dich selber, wenn du da bleibst. Ich würde sagen, tatsächlich, ich weiß, dass es das Schwierigste nach so langer Zeit ist, überhaupt so aus sich heraus wegzugehen. Aber es bleibt mir an der Stelle und nach all den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, mit unterschiedlichsten Aspekten von sehr starker Gewalt, bleibt mir an der Stelle wirklich nichts anderes übrig, als zu sagen, plane dein Weggehen gut, plane es über lange Zeit, hab gute Therapeuten oder zumindest einen guten Therapeuten oder Psychologen an deiner Seite, der sich mit diesem Thema, der sich mit deinen Ängsten und so weiter gut auskennt, der dich stabilisiert, und im besten Fall ein oder mehrere Freunde, die dich aus der Nummer auch nicht mehr rauslassen, mit denen du irgendwie was wie einen Deal abmachst, dass du deinen Weg dort rausfindest. Das ist das, was ich dir wirklich mitgeben möchte, weil du dich in einem Gewaltgefüge befindest. Und letztendlich ist es natürlich ganz allein deine Entscheidung, ob du gehst oder ob du bleibst. Und ich würde nur sagen, von all dem, was ich erlebt habe in meinem Leben, tut es mir weh, zu wissen, wie es dir geht in dieser Konstellation, weil es einem dort nicht gut gehen kann. Egal, wie viel Mühe man sich gibt, es kann dir dort nicht gut gehen. Und es hinterlässt einfach in deiner Seele und vor allen Dingen auch gesundheitlich Folgen, die du erst dann ein Stück wie wirklich einschätzen kannst und sehen kannst und spüren kannst, wenn du dort raus bist. Ansonsten hat man selber so viele Schutzmechanismen und einen so starken Aushaltemodus, dass man das, was es wirklich in einem verursacht, nicht mitbekommt. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Das ist mein Schlussstrich zu der heutigen Folge. Der Narzisst in der Beziehung, wie kann man mit ihm leben? Ich würde sagen, gar nicht. Und dabei lasse ich es an dieser Stelle tatsächlich stehen und lass das Thema gut sacken und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Bis zur nächsten Folge.